Ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. So Gott hat ein Werk in uns, Gott wirkt in uns und Gott verändert uns und Gott zieht uns zu sich, sodass wir ihn mehr erleben. Und es ist nicht so, dass Gott uns sieht wie so eine schöne, kostbare Porzellanfigur, ja, die macht man auch sauber und kümmert sich und tut den Staub runterwischen und dann hat man sie im Regal in einer besonders schönen Vitrine mit besonders schöner Beleuchtung. Ja. Und Gott möchte also nicht, dass wir einfach besonders schön sind, damit er uns ins Regal stellen kann, sondern er möchte, dass wir uns verändern, dass wir ihm ähnlicher werden, damit er uns mehr gebrauchen kann hier auf dieser Welt. Wir sind sein Instrument, sein Werkzeug, sein Gefäß, um anderen Menschen zu begegnen, um das Leben anderer Menschen zu berühren, mit der Kraft Gottes, mit dem Frieden Gottes, mit der Liebe Gottes. Gott möchte, dass Menschen durch uns eine Begegnung mit ihm haben und ihn finden und selber eine Beziehung zu ihm entwickeln. Und niemand von uns ist durch Zufall hier in dieser Stadt, sondern Gott hat uns hierher gebracht und er hat uns zusammengebracht, weil er das durch uns gemeinsam tun möchte, weil wir alle unterschiedliche Gaben haben, unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterschiedliche Talente haben. Und Gott möchte das zusammenbringen und gemeinsam benutzen zu seiner Ehre, damit diese Stadt erkennt, es gibt einen lebendigen Gott, der jeden Menschen liebt und der jeden Menschen zu sich ziehen möchte. Ich hatte das in der Kleingruppe schon angekündigt. Ich werde heute anfangen, über das Thema Glauben zu sprechen. Das ist nicht, weil das mein Lieblingsthema ist. Ja. Ich mag das Thema tatsächlich. Aber das ist, weil Gott mir gesagt hat, dass wir darüber sprechen sollen. Ich bin mir meiner Verantwortung als Pastor sehr wohl bewusst und ich folge keinem Predigtkalender, sondern ich suche für jeden Gottesdienst, suche ich Gott und bete und frage und sage, Herr, was ist deine Botschaft? Was möchtest du uns sagen? Und ich glaube, dass der Herr uns helfen möchte, bestimmte Dinge zu verstehen. Und ich glaube, dass dieses Thema Glauben ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist. Seid ihr bereit? Wunderbar. Gut. Was ist Glauben? Was ist Glauben? Hat irgendjemand einen Vorschlag? Was antwortest du auf diese Frage? Was ist Glauben? Okay, ich höre hier Hebräer 11, Vers 1 raus. Ja? Okay, gut. Okay, andere Vorstellung, andere Ideen. Dass etwas so ist, auch wenn wir es nicht sehen. Wow. Das ist richtig stark. Ja, ich merke schon, ich bin hier in guter Gesellschaft in dieser Gemeinde. Vertrauen, ja, wunderbar. Gewissheit. Wow. Stark. Okay, ich merke schon, vielleicht haben wir noch ein anderes Thema, mit dem sind wir schon durch, das wisst ihr schon alles. Nein, lasst uns da noch ein Stück tiefer reingehen. Schau, das erste Problem ist, wenn wir in unsere Gesellschaft reinschauen und eine Umfrage machen würden, wir würden relativ viele Leute finden, vielleicht nicht unbedingt in Ostdeutschland, aber in Westdeutschland, du würdest relativ viele Leute finden, die sagen, naja, ich bin auch irgendwie gläubig. Ja, ich bin auch irgendwie gläubig. Ja, ja, ich glaube schon, dass es da oben irgendjemanden gibt. Ja, und ich versuche, ein guter Mensch zu sein, damit ich dann auch irgendwann mal da oben reinkomme. Ja. Und das ist, was oftmals Menschen verbinden mit Glauben. Ja, ich bin auch gläubig, ich bin getauft, habe auch irgendwo zu Hause noch meinen Taufschein liegen. Ja. Oder ich bin Mitglied einer Kirche. Das ist, was Menschen verbinden mit dem Thema Glauben. Ich bin Mitglied einer Kirche. Ich gehe zwar nie hin, einmal im Jahr, Weihnachten, jedes Jahr. Bin also treues Mitglied. Ja. Das ist, was Leute mit Glauben verbinden. Aber wenn wir über Glauben sprechen und wenn die Bibel über Glauben spricht, dann meint sie nicht diese Art von Gläubigkeit. Also, wenn die Bibel von Glauben spricht, dann meint sie nicht einfach nur Religionszugehörigkeit oder das mentale Zustimmen zu einem Glaubensbekenntnis. Es gibt ja dieses apostolische Glaubensbekenntnis, ja. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja. Und ich sage, ja, ja, das glaube ich auch schon irgendwie so. Ja. Das ist nicht, worüber wir sprechen. Wenn Leute sagen, ja, ich glaube auch, dass es Gott gibt, das ist nicht der Glaube, über den wir hier sprechen. Ich möchte euch eine schockierende Stelle zeigen im Jakobusbrief, Kapitel 2. Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 19. Da heißt es, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Ja, mit anderen Worten, du glaubst, dass es einen Gott gibt. Du glaubst, dass Gott existiert. Du tust recht. Ja, du hast recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. So, das heißt, wenn unser Glaube sich allein darauf beschränkt, ja, es gibt Gott, dann ist es eigentlich nur derselbe Glaube, den auch die Dämonen haben. Die Dämonen glauben auch, dass es Gott gibt. Das Problem ist, dass sie dadurch nicht verändert werden. Dass das keine Auswirkung hat, dass das keine Konsequenzen hat für sie. Aber sie glauben, dass es einen Gott gibt. So, und wenn unser Glaube einfach nur darin besteht, ich sage, ich glaube, dass es Gott gibt. Ja, meine Güte, Dämonenglaube. Das ist nicht die Gesellschaft, in der ich mich befinden möchte. Versteht ihr, was ich meine? So, also Glauben ist nicht einfach nur Religionszugehörigkeit. Ich glaube, dass es Gott gibt. So, das ist der eine Irrtum, den wir häufig begegnen zum Thema Glauben. Der zweite Irrtum ist genau das andere Extrem. Es gibt Gruppen und Strömungen, wo man, wenn man denen zuhört, hat man fast den Eindruck, Glauben ist irgendwo eine christliche Sportart. Ja, es ist eine christliche Sportart, eine Technik. Das heißt, etwas, was ich produziere. Oh, du musst glauben, du musst glauben, du musst glauben. Ja, du hast Probleme in deinem Leben, glaub mehr. Du bist immer noch krank, ja, du hast nicht genügend Glauben. Oh, stimmt, ich habe nicht genügend Glauben, ich bin so schlecht, ich bin so schlimm, ich brauche mehr Glauben. Und was wir hören letztendlich ist, oh, ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss mich mehr zusammenreißen, ich muss mir mehr Mühe geben. Und ihr Lieben, das ist nicht, was die Bibel über Glauben lehrt. Es ist nicht mein Bemühen, es ist nicht meine Anstrengung. Lasst mich euch das an einem Beispiel deutlich machen. Ich nehme jetzt mal hier Jochen. Ja? Jochen und Manu. So, jetzt müsst ihr euch allerdings vorstellen, in dem Beispiel, die hören jetzt nicht, was ich erzähle. Ja? Aber das sind ganz gute Leute, das sind prima Leute, das sind liebevolle Leute. Und heute nach dem Gottesdienst habe ich noch nichts vor. Und ich muss ja irgendwas essen. Also denke ich mir, wäre das doch nicht schlecht, wenn die beiden mich zum Essen einladen würden. Ja, vielleicht sogar eine Gaststätte. Wenn ich sage, okay, ich werde jetzt einfach dafür glauben, ja, die hören nicht, was ich jetzt sage. Ja. Ich sage jetzt, ich werde einfach dafür glauben, dass die beiden mich zum Essen einladen. Was denkt ihr, wie hoch sind meine Chancen, dass ich ein Mittagessen haben werde heute? Gen Null tendierend. Manu ist immer für ein ehrliches Wort. Ja, okay, Manu, pass auf. Aber was ist, wenn ich ganz, 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 ganz sehr glaube? Wenn ich ganz sehr glaube, wenn ich die Zähne dabei zusammenbeiße, ah, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Vielleicht wird es dann funktionieren. Manu ist sich nicht mehr so sicher. Leute, das ist Käse, das ist Blödsinn. Und es gibt Christen, es gibt zu viele Christen, die denken, dass das Glauben ist. Ja? Das ist nicht Glauben. So, lasst uns die Situation jetzt ein bisschen ändern. Lasst uns die Situation jetzt ein bisschen rumdrehen. Ja? Jetzt stellt euch vor, Jochen und Manu wären vor dem Gottesdienst zu mir gekommen und würden sagen, weißt du was, Pastor Fred, wir würden dich heute Mittag zum Essen einladen. Könnte ich dann glauben, dass ich heute ein Mittagessen bekomme? Tiefe, tiefe Theologie heute Morgen, ja? Ja, richtig. Habt ihr gehört, was Heidrun gesagt hat? Wenn du ihnen vertraust. Ja? So, es beginnt also nicht damit, dass ich sage, ich werde jetzt mal für dieses glauben, ich werde jetzt mal für jenes glauben, sondern es beginnt mit einer Einladung, es beginnt mit einem Wort, es beginnt mit einem Versprechen. Und nun weiß ich natürlich, dass Jochen und Manu richtig gute Leute sind und zuverlässige Leute sind. Ja? Aber nicht jeder ist so. Und es gibt Leute, die versprechen einem das Blaue vom Himmel. Ja. Und manchmal meinen sie es ja auch richtig gut dabei und ich möchte dieses für dich tun, ich möchte jenes für dich tun. Und dann denkst du, okay, und wann wird das passieren? Und es passiert nie. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Leute? Ja. So, das heißt, auch wenn ich ein Versprechen bekomme, kann ich mich nicht unbedingt darauf verlassen, in jedem Fall. Was ist Glauben? Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 11. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 11. Zum Hebräerbrief werden wir in diesen in dieser Serie immer mal wieder zurückkommen, zu diesem Kapitel 11, denn dort wird außergewöhnlich viel über dieses Thema Glauben gesprochen. Aber jetzt nehmen wir uns erstmal nur den Vers 11 raus. Ich nenne Hebräer 11 die Ruhmeshalle des Glaubens, weil da viele, viele Glaubenshelden, die wir in der Bibel im Alten Testament finden, aufgezählt werden und ihr Glaube beschrieben wird. Und im Hebräer, im Vers 11 sind wir beim Abraham angelangt. Und ihr wisst, Abraham war sehr gesegnet von Gott, aber es gab ein was er sich sehnlichster gewünscht hat als alles andere und was er nicht hatte. Und das war ein Nachkomme. Er hatte keine Kinder mit seiner Frau Sarah. Okay. Und dann heißt es hier in Vers 11, durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus. Hier stoppe ich mal, wir lesen den Rest des Verses später. In diesem einen Vers, da ist so viel Wahrheit drin. Es heißt, durch Glauben empfing er. Das heißt, durch Glauben können wir tatsächlich empfangen. Wir können das empfangen, was Gott für uns hat. In diesem Fall heißt es hier, durch Glauben empfing er Kraft, Fähigkeit, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus. Mit anderen Worten, als die äußeren Umstände eigentlich sagten, es ist nicht mehr möglich, es geht nicht. Und dann sehen wir am Ende des Verses, warum er in der Lage war, das von Gott zu empfangen. Wir sehen die Grundlage, die Basis seines Glaubens. Da heißt es, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Hier finden wir zwei ganz, ganz wichtige Sachen. Nummer eins, das Wort Verheißung. Unterstreiche dir das Wort Verheißung in deiner Bibel. Abraham hatte Verheißung, hatte eine Verheißung, er hatte ein Versprechen von Gott. Genauso wie ich eine Verheißung hätte, wenn Jochen zu mir sagen würde, heute laden wir dich zum Essen ein. Das wäre eine Verheißung, das wäre ein Versprechen. Abraham hat nicht gesagt, oh, ich werde Gott mal für einen Sohn glauben. Gibt es sonst nichts, wofür ich ihn glauben könnte, alles andere habe ich, jetzt glaube ich ihm für einen Sohn. Es begann nicht mit Abraham, es begann mit Gott, die ganze Geschichte. Gott gab ihm ein Wort. Gott gab ihm eine Verheißung. Gott gab ihm ein Versprechen. Er hörte von Gott. Aber das war nicht das Einzige, was er hatte. Schaut bitte nochmal hier rein in diesen Vers. Hier heißt es, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Er hatte nicht nur eine Verheißung, sondern er kannte den, der die Verheißung gegeben hatte. Er kannte Gott. Er hat eine Beziehung mit Gott gehabt. Er hat eine Verbindung zu Gott gehabt. Und aus dieser Beziehung, aus dieser Gemeinschaft, hat er gelernt, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Dieser Gott ist zuverlässig. Dieser Gott ist treu. Er wusste es. Ja? So, Abraham hatte zwei Sachen. Er hatte eine Verheißung und er kannte den, der die Verheißung gegeben hatte. Er kannte den, oder er kannte die Zuverlässigkeit desjenigen, der die Verheißung gegeben hatte. Und ich glaube, das sind zwei absolut notwendige Komponenten, wenn es um das Thema Glauben geht. Glaube basiert immer auf einer Verheißung, Glaube basiert immer auf einem Wort, aber die Verheißung allein nützt nichts. Wir können das hören mit unserem Kopf, ohne dass es etwas in uns bewirkt. Und wir können sagen, ja, ich glaube dem schon, ja, das heißt, ich stimme dem zu, gedanklich, mental. Aber unsere Fähigkeit zu glauben, zu vertrauen, festzuhalten, wird maßgeblich davon bestimmt, dass wir denjenigen tatsächlich kennen, der die Verheißung gegeben hat. Dass wir ihn kennen. Das ist, worum es geht. Seid ihr bei mir? Gut. Um das Thema Glauben zu verstehen, müssen wir Gottes Plan, Gottes Absicht mit dem Menschen verstehen. Das Thema Glauben ist wie so eine Art Puzzleteil, wo andere Teile ringsrum sind. Und wir müssen verstehen, wo das reinpasst. Und das große Bild, das am Ende rauskommt, ist Gottes Plan, Gottes Absicht mit dem Menschen. Nummer 1. Gott ist ein souveräner Gott. Gott ist ein gewaltiger Gott, ein souveräner Gott. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er ist ein Schöpfergott. Von ihm geht alles aus. Was sagt Gott über den Menschen? Jetzt könnte man sagen, ja, das ist eine ganze Menge. Was ist das Erste, was Gott über den Menschen sagt? Was ist das Erste, was Gott über den Menschen sagt? Wenn das erste Mal irgendetwas in der Bibel erwähnt wird, zum allerersten Mal, dann hat das meistens eine besondere Bedeutung. Wo wird der Mensch zum ersten Mal erwähnt? Fällt euch was ein? Ganz am Anfang bei Adam, ja, genau. Also noch im Kapitel 1, im ersten Kapitel der Bibel. Ja. Es beginnt mit der Schöpfung, es beginnt damit, dass beschrieben wird, wie Gott das Universum erschafft, wie er diese Erde erschafft. Und dann wird zum ersten Mal der Mensch erwähnt. Mit welchen Worten? Und Gott, der Herr, sprach, lasst uns Menschen machen. Das ist das erste Mal, dass der Mensch erwähnt wird. Und was ist das Erste, was Gott über den Menschen sagt? Über dieses neue Wesen, was er jetzt erschaffen möchte. Was ist das Erste? Gott, der Herr, sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Mit anderen Worten, Gott erschafft ein Gegenüber. Ja. Nun, Gott ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Wir sind in das Ebenbild Gottes geschaffen, aber falls du es noch nicht gemerkt hast, wir sind nicht allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Ja. Wir sind das nicht. Aber nichtsdestotrotz sind wir von unserem Wesen her, von unserer Natur her Gott ähnlich. Wir sind von Gott. Es ist sein Atem, sein Leben, das er in uns hineingehaucht hat. Wir sind in sein Ebenbild geschaffen. Was das als erstes bedeutet, ihr Lieben, das ist eine gewaltige Sache. Er schafft uns als Wesen mit einem freien Willen. Ja. Einem eigenen Bewusstsein, eigenem freien Willen. Tiere haben das nicht. Tiere haben Instinkte. Und du kannst ein bestimmtes Verhalten Tieren antrainieren. Aber Tiere können nicht sprechen. Sie haben nicht wirklich einen freien Willen. In der Art und Weise, wie wir das haben. Und sie haben nicht in der Art und Weise, wie wir das haben, ein eigenes Bewusstsein. Wir sind geschaffen in das Ebenbild Gottes. Erinnert euch, was wir kurz davor gesagt haben, Gott ist ein souveräner Gott. Niemand hat Gott dazu gezwungen, den Menschen so zu machen, wie er ihn gemacht hat. Es war Gottes freier Wille, zu sagen, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Gott hätte ein Puppentheater machen können, wenn er ein Puppentheater gewollt hätte. Er hätte uns alle machen können an Schnüren, ja, wie so ein Puppenspieler die Puppen bewegt. Und wir sind dem ausgeliefert und machen einfach das, was der Puppenspieler uns sagt, was wir machen sollen. Gott hat kein Puppentheater gemacht. Gott hat keine Sklaven gemacht, die ihm folgen müssen, die ihm dienen müssen, egal ob sie das wollen oder nicht. Sondern Gott hat ein Gegenüber gemacht. Warum? Er ist ein Gott der Liebe. Liebe möchte sich mitteilen. Liebe möchte geben. Jesus beschreibt Gott als den Vater. Ein Vater ist der Ursprung. Aber wenn es einen Vater gibt, dann bedeutet das, dass es eine Familie gibt. Gott wollte eine Familie. Gott wollte Gegenüber. Gott wollte Geschöpfe, die mit ihm Gemeinschaft haben und die auf seine Liebe reagieren, die er lieben kann. Und die auf seine Liebe reagieren, aus freiem Stücken, nicht weil sie dazu gezwungen sind, sondern freiwillig. So, Gott wollte ein Gegenüber, Gott wollte Gemeinschaft, Gott wollte Beziehung. Wir wissen, dass diese Absicht Gottes durchkreuzt wurde durch den Sündenfall. Als der Mensch sündigte, wendete er sich ab von Gott. Er verließ diese Beziehung. Und es kam etwas in den Menschen, was die Bibel Sünde nennt, die Natur der Sünde, was uns von dem Moment an trennt von Gott. Es hindert uns, ihm nahe zu kommen und es hindert uns, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Menschen können trotzdem noch Gott wahrnehmen, aber da ist immer eine Distanz, da ist immer eine Entfernung. Diese Beziehung, diese Gemeinschaft ist zerbrochen. Gott hätte jetzt sagen können, okay, wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht. Ich sage es jetzt mal salopp. Er hätte die ganze Schöpfung nehmen können, ins Klo werfen können, runterspülen, sagen, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Das wäre aus menschlicher Sicht das Einfachste gewesen. Aber Gott macht das nicht, sondern Gott hat einen Plan, um diese zerbrochene, verloren gegangene Beziehung wiederherzustellen. Die Bibel sagt, dass er diesen Plan hatte vor Grundlegung der Welt. Das heißt, er wusste schon, dass der Mensch sündigen würde. Er hat ihn trotzdem geschaffen. Es war nicht der einfachste Weg, aber es war der Weg der Liebe Gottes zu einer verlorenen, gefallenen Menschheit. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo es heißt, du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Und wir wissen natürlich, was die Antwort ist auf das Sündenproblem. Wie heißt die Antwort auf das Sündenproblem, auf diese Trennung von Gott? Wie heißt Gottes Antwort? Jesus, genau. Die Antwort hat einen Namen, ein Wort, Jesus. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir genau das. Wir können viele, viele Verse uns anschauen, die genau das aussagen. Ich habe zwei Beispiele rausgesucht. Johannesevangelium Kapitel 1. Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12. Hier ist von Jesus die Rede. Und es heißt hier, so viele ihn aber aufnahmen. Vielleicht lass uns zurück in Vers 11. Da heißt es, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen erkannten ihn nicht und nahmen ihn nicht auf. Und dann Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, das heißt diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Teil einer neuen Religion zu sein. Einige schmunzeln hier. Steht bei euch nicht so? Na, lass mich nochmal lesen. Denen, die, ja, es ist gut, wenn wir eine Bibel dabei haben, dass wir rausfinden, stimmt das wirklich, steht das wirklich hier, was der Pastor uns erzählt? Ja? Wir müssen das für uns selber rausfinden. Ja? So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kirchenmitglieder zu werden. Steht auch nicht da. Wie heißt es hier? Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes. Das Wort Kind, das ist ein Wort aus dem Themenbereich Familie. Amen. Ohne Familie gibt es keine Kinder. Ohne Vater gibt es keine Kinder. Gott ist ein Vater und er wollte eine Familie, er wollte Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ging verloren. Jesus kam, um sie wiederherzustellen. Und diese Gemeinschaft wird auch nicht automatisch wiederhergestellt. Jesus geht nicht rum und stülpt das jedem so über, egal ob man das will oder nicht. Erinnert euch, der Mensch ist immer noch geschaffen in das Ebenbild Gottes als Wesen mit einem freien Willen. Das heißt, Gott zwingt uns zu nichts. Gott zwingt uns auch nicht zu unserem Glück. Gott zwingt uns nicht zu unserem Glück. Wisst ihr, als Eltern wollen wir das Beste für unsere Kinder. Simone und ich, wir haben 4 Kinder. Und wir wollen das Beste für unsere Kinder. Und manchmal, habe ich mich zumindest dabei ertappt, denken wir, es ist notwendig oder wir müssen unsere Kinder zu ihrem Glück zwingen. Weil sie einfach das richtig jetzt gerade im Moment nicht sehen. Ja? Du musst das jetzt machen. Dieses ist falsch, mach das andere. Aber das funktioniert bei natürlichen Kindern nicht, so viel kann ich euch schon mal verraten. Und bei Gott funktioniert das auch nicht. Gott macht das auch nicht so. Ja? Er zwingt uns nicht zu unserem Glück. Wie heißt es hier in diesem Vers? So viele ihn aber aufnahmen, das heißt diejenigen, nicht alle durch die Bank weg, sondern diejenigen, die ihn aufnahmen. Das ist unsere Entscheidung, ihn aufzunehmen, ihn zu empfangen. Die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Lasst mich euch noch eine zweite Stelle zeigen. Im Johannes 14, Vers 6. Johannes 14, Vers 6, da heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt in die Kirche als nur durch mich. Steht nicht da. Okay, ich probiere nochmal. Niemand kommt zu einer neuen Religion als nur durch mich. Er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ihr Lieben, das ist es, worum es geht. Zum Vater zu kommen, nach Hause zu kommen, in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft zurückzukommen, zu der wir ursprünglich geschaffen sind, zu der jeder Mensch geschaffen ist. Das ist es, worum es geht. Ich könnte jetzt noch mehr Bibelstellen hier zitieren, aber ich belasse es einfach mal bei diesen Stellen. Ich denke, das reicht, um das Bild zu sehen. So, ich habe jetzt ein großes Bild gemalt. Was ist Gottes Absicht mit uns? Gemeinschaft, Beziehung. Das ist, worum es geht. Aber heute sprechen wir über Glauben. Lasst mich euch eine Definition von Glauben geben, die einfach aus all dem, was wir gerade gesagt haben, resultiert. Glauben ist der natürliche Ausdruck unserer Beziehung zum Vater. Ich sage das nochmal. Glauben ist der natürliche Ausdruck unserer Beziehung zum Vater. Das heißt, es ist nichts, was wir produzieren müssen, was wir machen müssen, sondern es ist etwas, was ganz, ganz natürlich wächst, indem wir den Vater kennenlernen, indem wir mit ihm gehen, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir von ihm hören, seinen Willen verstehen und unsere Glaube, unsere Zuversicht gründet sich auf das, was er uns gesagt hat. Was er uns sagt. Und wir vertrauen ihm, weil wir wissen, weil wir ihn kennengelernt haben, als einen guten, treuen Gott. Man könnte auch sagen, so wie meine persönliche Beziehung zu Gott wächst, so wächst auch mein Glaube. So wie meine persönliche Beziehung zu Gott wächst, wächst mein Glaube. Eine Beziehung zu Gott ist etwas Persönliches, Individuelles. Es ist etwas, was an sich nicht unbedingt sichtbar ist. Was sichtbar ist, ist das Leben des Glaubens, das Menschen führen. Und jetzt sehen wir Menschen, die scheinbar großen Glauben haben, und wir sind beeindruckt und sagen, wow, was hat der für einen Glauben? Was hat die für einen Glauben? Aber ich sag dir, zeige mir jemand, der großen Glauben hat, und ich zeige dir jemanden, der eine enge Beziehung zu Gott hat, der Gott wirklich kennt. Unser Glauben wächst in dem Maß, wie unsere Beziehung zu Gott wächst. Das heißt, wenn ich merke, mein Glaube ist schwach, wenn ich merke, mein Glaube ist klein, dann ist es nicht der richtige Weg zu sagen, oh, ich brauche mehr Glauben, ich muss mehr Glauben, ich muss mehr Glauben, ich muss mehr Glauben, ich muss mehr Glauben. Glauben kommt nicht dadurch, dass wir uns anstrengen. Wie wächst Glaube? Dadurch, dass wir unsere Beziehung zu ihm entwickeln. Dadurch, dass wir zu ihm hinwachsen. Dadurch, dass wir ihn mehr kennenlernen. Dadurch, dass wir mit ihm leben. Dadurch, dass wir sein Wort in uns aufnehmen. Dass er selbst, sein Wesen, seine Gedanken, seine Wege uns füllen, unser Denken füllen. So, das heißt, wenn du das Gefühl hast, oh, mein Glaube ist klein, mein Glaube ist schwach, dann sei nicht frustriert, sei nicht entmutigt und komm nicht unter Verdammnis, dass du sagst, oh, ich bin so ein schlechter Mensch, weil mein Glaube so klein ist. Sondern sag, Herr, ich möchte dich näher kennenlernen, ich möchte dir mehr nahe sein. Dann nimm sein Wort, nimm die Bibel, fang an zu lesen und bete und sag, Herr, begegne mir hier, rede du zu mir, zeig mir, wer du bist, wie du bist. Zeig mir deine Gedanken, zeig mir deine Wege, lass mich verstehen. Noch anders ausgedrückt, wir können keinen Glauben haben, ohne Gott zu kennen. Wir können keinen Glauben haben, ohne Gott zu kennen. Wir können versuchen, eine Fassade zu bauen. Wir können versuchen, eine Show zu machen. Und das sieht vielleicht erstmal beeindruckend aus und hört sich gut an, aber es bringt keine Ergebnisse hervor. Es bringt keine Frucht hervor, weil da keine Kraft ist. Wenn da keine Verbindung ist, ist keine Kraft. Das ist genauso wie mit irgendeiner Maschine, ja. Wenn der Stecker nicht in der Steckdose steckt, wenn die Verbindung nicht da ist, dann kann die Maschine nicht arbeiten. Da ist keine Kraft da, da ist keine Energie da. Und im Natürlichen ist uns das sehr bewusst. Wenn du deine Wohnung staubsaugen möchtest und holst den Staubsauger raus, steckst den Stecker in die Steckdose, schaltest das Ding an und der Staubsauger sagt gar nichts. Dann sagst du doch nicht, oh, wer weiß, der unergründliche Wille des Staubsaugers. Er hat einfach heute keine Lust. Ja? Man weiß es nicht, man versteht es nicht, ja, warum er jetzt, was jetzt ist. Und was du auch nicht machst, pass auf, was du nicht machst, du rufst nicht bei der TEAG an, das ist die Thüringer Energieversorgung, und sagst, mein Staubsauger geht nicht, was ist los, warum ist kein Strom da? Ja? Nein, du prüfst als erstes die Verbindung. Du prüfst die Verbindung, steckt der Stecker tatsächlich in der Steckdose? Ist da eine Verbindung da? Hat die Steckdose überhaupt Strom? Das heißt, ist meine Steckdose tatsächlich an das Stromnetz angeschlossen oder ist irgendwo die Sicherung rausgeflogen vielleicht? Wir prüfen im Natürlichen, wir prüfen die Verbindung. Unser erster Gedanke ist nicht, oh, hier die Stadtwerke haben was falsch gemacht. Sondern wir prüfen die Verbindung. Und im Geistlichen ist es ganz genauso. Im Geistlichen ist es ganz genauso. Das ist, worauf unsere Aufmerksamkeit sein sollte, dass wir die Verbindung prüfen an jedem Tag. Sind wir mit ihm verbunden? Wir in ihm und er in uns. Wie Jesus gesagt hat, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, um was immer ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Was sagt Jesus hier? Er sagt mit anderen Worten, das Entscheidende ist die Verbindung. Gebet ist kein Lotteriespiel. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Könnt ihr noch? Geht's doch? Ja? Geht's doch. Okay. Okay, dann lass mich noch einen Gedanken zufügen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel wird, aber das passt ziemlich gut hier dazu. Wir machen, also wenn jemand vom Stuhl fällt, dann höre ich sofort auf. Wenn wir Gottes Charakter, Gottes tiefstes inneres Wesen beschreiben müssten, welches Wort fällt uns dazu ein? Welches Wort fällt uns dazu ein? Ja, sag laut. Liebe. Liebe. Wir kennen Liebe mehr als ein Verb, lieben. Aber die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Es heißt nicht, Gott liebt, das tut er natürlich auch. Aber das Wort Gottes sagt, er ist Liebe. Das ist sein innerstes Wesen. Was ist unsere Reaktion? Was ist eine natürliche Reaktion, wenn wir geliebt werden? Wenn wir wissen, jemand liebt uns, jemand ist für uns. Was ist unsere Reaktion? Ja, wir können jetzt Verschiedenes sagen, aber ja, Vertrauen. Stimmt das? Ja? Wir wissen, jemand liebt uns und wir vertrauen. Und genau das ist, was Gott sucht, ihr Lieben. Gott liebt uns, aber er sucht nach einer Antwort auf diese Liebe. Er sucht nach einer Reaktion auf diese Liebe. Liebe sucht immer nach einer Antwort. Liebe sucht immer nach einer Reaktion. Und die Reaktion, nach der er sucht, ist Vertrauen. Im Sündenfall wurde diese Vertrauenswürdigkeit Gottes in Frage gestellt. Schau, Gott hat den Menschen ein Gebot gegeben. Er hat gesagt, ihr könnt von allen Bäumen des Gartens essen, aber von diesem einen Baum esst nicht davon. Manchmal sagen Leute, hätte Gott den Baum nicht weglassen können? Warum musste er diesen Baum in den Garten stellen? Schau, dieser Baum ist nicht einfach nur irgendein Obstbaum. Es wird häufig so dargestellt, dass es ein Apfelbaum war. Das steht nirgends in der Bibel. Ja? Es war ein Baum, der Früchte hatte. Mehr wissen wir nicht. Wenn es diesen Baum nicht gegeben hätte, hätte Adam und Eva keine Wahl gehabt. Dieser Baum stellt den Weg dar, sich gegen Gott zu entscheiden. Ohne den Baum kein Gebot, ohne das Gebot keine Möglichkeit zur Entscheidung. Könnt ihr das sehen? Freier Wille. Und wie kam es zum Sündenfall? Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott gemacht hatte. Und wir wissen, hier ist nicht einfach von dem Reptil die Rede, sondern wir wissen, hier ist Satan selbst, der kommt in Form einer Schlange. Und sprach zu dem Menschen. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem der Bäume des Gartens essen? Hatte Gott das gesagt? Überhaupt nicht. So, das Erste, was passiert, die Schlange verdreht das Wort Gottes. Sie verdreht das Wort Gottes. Und der Mensch sagt, ja, wir essen nicht von der Frucht dieses eines Baumes, weil wir sonst sterben werden. Und die Schlange sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Denn Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott. Da ist viel Weisheit drin und viele Theologen haben unterschiedliche Aspekte dieser Aussage herausgestellt. Lasst mich es heute ganz einfach machen. Ich bin nicht so der komplizierte Prediger. Lass es mich ganz einfach machen. Die Schlange sagte, Gott hat euch angelogen. Gott hat euch das Beste vorenthalten. Wenn ihr es euch nehmt, dann wird es euch noch besser gehen. Und ihr braucht diese Verbindung zu Gott eigentlich dann auch überhaupt nicht mehr. Ihr braucht diese Verbindung dann nicht mehr. Und letztendlich stellt die Schlange die Vertrauenswürdigkeit Gottes in Frage. Die Schlange sagt letztendlich, du kannst Gott nicht vertrauen. Oder mit anderen Worten, Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Was war Adams natürliche Antwort auf die Liebe Gottes, auf die Liebe des Vaters? Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird an dieser Stelle unterminiert. An der Stelle mache ich jetzt Schluss. Ich weiß noch nicht, ob wir nächsten Sonntag hier weitermachen werden. Vielleicht werden wir wieder einen Gastsprecher haben, aber das ist noch nicht ganz sicher. Aber egal, wir werden auf alle Fälle vom Himmel hören und wir werden dieses Thema fortsetzen. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Du bist ein guter Gott, du bist ein vertrauenswürdiger Gott. Du liebst uns. Und alles, was du tust, ist von deiner Liebe motiviert. Und alles, was du uns sagst, ist von deiner Liebe motiviert. Bitte vergib uns, wo wir dir nicht vertraut haben. Bitte vergib uns, wo wir an deiner Liebe gezweifelt haben. Bitte vergib uns, wo wir ungehorsam waren, weil wir eigentlich dachten, du bist nicht vertrauenswürdig, Herr. Und wo immer das geschehen ist, Herr, jetzt, heute wenden wir uns um. Wir wenden uns ab davon, Herr. Wir wenden uns ab davon, Herr. Und wir sagen, heute ist der Tag, jetzt ist der Moment, wo wir neu anfangen, dir zu vertrauen. Wo wir neu anfangen, dir zu glauben, weil wir wissen, dass du ein guter Gott bist. Weil wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Herr, und wir wollen dir gehorchen. Wir wollen dir gehorchen, weil wir glauben, dass du besser weißt, was gut für uns ist, als wir das selber wissen. Weil wir wissen, dass wir verführbar sind durch die Schlange. Und ohne deine Wahrheit, Herr, ohne dein Wort sind wir verloren. Und wir sind Verführung und Lüge und Betrug hilflos ausgeliefert. Rede du zu uns, Herr. Offenbare uns deine Gedanken, offenbare du uns dein Wort, damit wir verstehen, was zum Leben dient, was gut für uns ist. Dass wir erfüllt sind mit deiner Weisheit, nicht mit der Weisheit dieser Welt, sondern mit deiner Weisheit. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du das in uns bewirkst. Wenn wir uns dir hingeben, Herr, wir gehören dir und wir vertrauen dir, Herr. Herr, ich bitte dich, dass heute, morgen, die ganze Woche über, dass du uns hilfst, diese Beziehung zu dir zu entwickeln, dass unsere Gemeinschaft mit dir enger wird, dass unsere Gemeinschaft mit dir tiefer wird, sodass unser Vertrauen, unser Glauben größer wird. Und ich danke dir dafür, dass du das tust, Herr. Im Namen Jesu. Amen.